NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Gott sagt zum Menschen: Das ist die Schöpfung, die ich für dich geschaffen habe. Du bist derjenige, der dafür verantwortlich ist. Und was mitschwingt, was er natürlich nicht explizit sagt: Wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt. Es gibt keine zweite Welt. Das ist, was du bekommen hast. Pass drauf auf.
Das Judentum unternimmt es nun schon seit Jahrtausenden, dass wir solche Texte nicht als alt begreifen, sondern als zeitlos. Bis ins Hier und Heute begreife ich diese Texte, die dazu da sind, in allen Zeiten zu funktionieren, wenn ich sie nur ordentlich ergründe.
Ich glaube, gerade im Fall der Schöpfung im Generellen, aber dann auch der Schöpfung des Menschen im Besonderen, kriegen wir in der rabbinischen Literatur zum Beispiel ein sehr klares Bild davon, wie sich die Rabbinen Gott vorgestellt haben. Gott hat eine Gestalt, der wird oft dargestellt als eine Art Künstler, der sich künstlerisch betätigt, der hat menschliche Eigenschaften. Die Rabbinen schrecken dafür überhaupt nicht zurück. Dieser abstrakte, philosophische Gott, den sehen wir dann in den mittelalterlichen Texten zum Beispiel, wo die Schöpfung ganz anders ausgelegt wird.
Am Anfang herrschen Chaos, Finsternis und Leere. Es ist eine Welt ohne Ordnung. Dann entsteht Schritt für Schritt das Leben. Kaum eine Erzählung hat die Kulturgeschichte so geprägt wie die Schöpfungsgeschichte der hebräischen Bibel.
Doch was erzählt dieser Mythos eigentlich über Gott, über den Menschen und über unsere Verantwortung für die Welt? Und wie verstehen Jüdinnen und Juden diese uralte Geschichte heute?
Die hebräische Bibel wird auch Tanach genannt und das erste Buch Mose, die Genesis, kennen gläubige Jüdinnen und Juden unter dem Namen Bereschit. Alle diese Schriften sind Bestandteil der Tora, der Heiligen Schrift im Judentum. Werden aber diese alten Erzählungen ähnlich interpretiert wie im Christentum? Oder sind über die Jahrhunderte hinweg ganz andere Ideen zu diesen Geschichten entstanden? Und wenn ja, wie prägen sie die Religion des Judentums?
Diesen Fragen gehen wir heute nach in dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch Bita Schaffinier
und Martina Kothe. Im jüdischen Glauben gibt es neben der Tora noch etliche weitere Schriften, die sich mit der Schöpfungsgeschichte auseinandersetzen.
Levi Israel Uferfilge ist seit 2025 Rabbiner der jüdischen Gemeinde Oldenburg und er hat uns erzählt, in welchen Texten die Schöpfung verhandelt wird.
Wir haben sehr viel im Talmud an unterschiedlichen Stellen, wenn dort genau reflektiert wird, wozu es die Schöpfung gibt, warum sie am Anfang der Tora ist, was wir daraus lernen sollen, was all die Implikationen sind. Wir haben viel in der Midrash-Literatur, also in der spätantiken und mittelalterlichen rabbinischen Bibelauslegung. Wir haben etliches in der Kabbalah, in der jüdischen Mystik, die sich ganz extrem interessiert für die Schöpfung und was eigentlich genau alles noch an Schöpfung geschehen ist, was gar nicht im Text der Tora steht, beziehungsweise nur impliziert wird, vage. Wir haben in mittelalterlichen rabbinischen Schriften, die sehr stark geprägt sind von antikem und mittelalterlichem Philosophieren, die großen Überlegungen dazu, was eigentlich vor der Schöpfung war, wie Schöpfung genau funktioniert, warum es Schöpfung überhaupt gibt und so weiter, warum überhaupt etwas da ist und wie aus dem Nichts etwas entstehen konnte. Und auch in chassidischen Schriften gibt es etliche Dinge zur Schöpfung, insbesondere auch, was die Rolle des Menschen in der Schöpfung ist, inwiefern der Mensch ein Partner ist in der Schöpfung. Und auf die Art und Weise haben wir ein sehr komplexes Mosaik an rabbinischen Auseinandersetzungen damit, was wir alles aus der Schöpfung lernen können.
Einige der eben gehörten Begriffe werden wir immer wieder aufgreifen, auch noch mehr von Rabbiner Uferfilge hören, aber zunächst wollen wir in der Gegenwart bleiben.
und bei der Frage, wie die Schöpfungsgeschichte im Judentum heute verstanden wird. Um mehr darüber zu erfahren, Bieter, hast du dich mit dem Rabbiner Jonah Simon vom Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen getroffen. Und zwar an einem besonderen Ort auf dem jüdischen Friedhof in Hannover an der Strangriede.
Ja, genau. Und bevor wir über die Bedeutung der Schöpfungsgeschichte gesprochen haben, hatte ich Jonah Simon gebeten, einige Verse aus der Tora zu lesen, jene Zeilen, mit denen die Schöpfungsgeschichte beginnt.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ve haaretz hayta tohu vavohu. Ve choshech al pnei tehom. Ve ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über dem Abgrund, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war.
Jonah Simon, wir sind hier auf dem jüdischen Friedhof, sozusagen mitten in Hannover. Das hat auch einen besonderen Grund.
Ja, ich habe überlegt, wo treffen wir uns, wenn wir über jüdische Schöpfungsmythen reden? Und da der jüdische Schöpfungsmythos, was den Menschen angeht, sagt, dass wir aus Staub erschaffen worden sind, und der Friedhof der Ort ist, wo der Mensch zum Staub zurückkehrt, habe ich gedacht, das wäre vielleicht der passendste Ort, den wir in Hannover finden können, um über Schöpfungsmythen zu reden.
Was erzählt die Schöpfungsgeschichte im Judentum über Gott?
Über Gott erzählt sie, dass er Ordnung und Struktur zu lieben scheint, denn das, was er hauptsächlich tut, er erschafft auch Dinge aus dem Nichts. Das Licht zum Beispiel, Gott spricht, es werde Licht, und es wurde Licht, das Erste, was er erschafft. Er gibt allen Dingen eine Form. Also eine Giraffe hat immer die Form einer Giraffe, sie wird nie einen Rüssel haben, sonst wäre sie ein Elefant. Also alles hat seine bestimmte Form und Struktur. Und das ist ein Bild, was von Gott gezeichnet wird, dass Regeln, Struktur und Ordnung etwas sind, was er mag.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, die Welt war ein Chaos. Am Anfang heißt es, die Erde sei wüst und leer gewesen. Welche Rolle spielt das Chaos am Anfang der Schöpfung?
Ja, die Erde war wüst und leer, heißt es in manchen Übersetzungen. Es gibt eine andere Übersetzung von Martin Buber und Herrn Rosenzweig, die sagt Irrsal und Wirrsal oder Irrnis und Wirrnis. Also es war etwas, wo man nicht versteht, wie es aussieht. Man weiß nicht genau, was es ist. Und wichtig war einfach, dass Ordnung und Struktur reingebracht wird, um irgendetwas sehen zu können. Und diese Ordnung und Struktur ist etwas, was es in der Natur gibt und was wir als Menschen verpflichtet sind zu bewahren und dafür zu sorgen, dass es so bleibt, wie es ist und nicht zerstört wird. Das ist unser Auftrag, den wir bekommen haben. Gott sagt zum Menschen, das ist die Schöpfung, die ich für dich geschaffen habe. Du bist derjenige, der dafür verantwortlich ist. Und was mitschwingt, was er natürlich nicht explizit sagt, wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt. Es gibt keine zweite Welt. Das ist, was du bekommen hast. Pass drauf auf.
Welche Verbindung gibt es zwischen der Schöpfungsgeschichte und dem Schabbat?
Der Schabbat ist unser Ruhetag, und das ist quasi eine Imitatio Dei, also eine, wir imitieren Gott. Gott hat am siebten Tag geruht, und deswegen ruhen wir uns auch aus von den sechs Tagen der Woche. Und es heißt auch nicht nur, du sollst dich am siebten Tag ausruhen, sondern vorher heißt es, du sollst sechs Tage dein Werk verrichten und dann sollst du dich einen Tag ausruhen. Und was mir besonders gut daran gefällt, ist, dass nicht nur ich mich ausruhen soll, sondern jeder, der in meinem Haushalt arbeitet und bei mir angestellt ist. Damals gab es vielleicht Sklaven und Sklavinnen, selbst die mussten ruhen, und auch das Vieh darf nicht arbeiten für mich. Also ich darf meinen Ochsen nicht am Schabbat das Getreide dreschen lassen, ich darf mein Pferd nicht benutzen, um damit am Schabbat zur Synagoge zu reiten oder ins Nachbardorf, ins Wirtshaus, wohin auch immer. Auch mein Pferd hat ein Recht darauf, am Schabbat zu ruhen, und das gilt für die gesamte Schöpfung. Das zieht sich sogar so weit durch, dass auch das Land das Recht hat zu ruhen, und zwar im Schmittah-Jahr, im siebten Jahr. Sechs Jahre lang darf man das Land bestellen, bebauen, pflanzen, ernten, und im siebten Jahr soll es brach liegen und einmal ein Jahr lang Ruhe vor unserem menschlichen Einfluss haben. Das gilt für das Land Israel, das gilt nicht, wenn ich ein Landwirt in Niedersachsen wäre. Und in Israel gibt es einige Landwirte, die wirklich sich an dieses biblische Gebot halten und ein Jahr lang ihr Land alle sieben Jahre brach liegen lassen.
Welche Botschaft der Schöpfungsgeschichte berührt Sie persönlich besonders?
Die Botschaft, dass wir nicht der Gipfel der Schöpfung sind, sondern ein Teil der Schöpfung. Und das Schabbatgebot, das wirklich alles ruhen soll und jedes Lebewesen das Recht hat zu ruhen und nicht von mir benutzt zu werden. Nicht nur ich, nicht nur meine Mitmenschen, auch meine Tiere, meine Haustiere, meine Nutztiere, dass all dies am Schabbat nicht angerührt werden soll und ich einen Tag in der Woche die Schöpfung sein lasse, wie sie ist. Das ist eine der Botschaften, die mir wirklich wichtig ist.
Aus Chaos wird Ordnung, aus Erde entsteht Leben und der Mensch erhält Verantwortung für die Welt, in der er lebt. Für Jona Simon sind das zentrale Gedanken der jüdischen Schöpfungsgeschichte.
Diese Erzählung handelt nicht nur vom Anfang der Welt, sie wirft auch Fragen auf, die bis heute aktuell sind. Wie verstehen wir unsere Beziehung zur Natur? Welche Verantwortung tragen wir für die Schöpfung? Und was steckt noch alles in diesen ersten Worten über den Beginn der Welt?
In Texten, die im Talmud und Midrasch stehen, ist über Jahrhunderte hinweg versucht worden, der Bedeutung hinter den Worten auf den Grund zu gehen. Ein Rabbiner hat eine Meinung vertreten, ein anderer eine andere. Es werden in diesen Texten Fragen gestellt und Antworten versucht. Darüber haben wir uns mit dem Rabbiner Levi Israel Uferfilge unterhalten.
In den Pirkei Avot, den Sprüchen der Väter, einem Teil der Mishnah, gibt es etwa die Auseinandersetzung mit den sogenannten Asara Ma'amarot, den 10 Aussprüchen. Da haben die Rabbiner sehr früh gezählt, in wie vielen Aussprüchen Gott die Welt oder das Universum erschafft. Das macht Gott ja durch Sprache. 9-mal in der Tora kommt im Schöpfungsbericht der Ausdruck und Gott sprach ... vor. Und die Rabbiner zählen noch die ersten 3 Worte der Tora. Im Anfang erschuf Gott mit dazu. So kommt man dann auf 10 Aussprüche. Und da wird dann im Talmud gefragt, okay, wenn Gott allmächtig ist, hätte er doch einfach eine Sache sagen können und damit alles schaffen könnte. Warum muss er 10-mal etwas sagen, um das Universum mit allem darin zu schaffen? Und das soll dann aufzeigen, dass die Kreation etwas extrem Komplexes ist, etwas Vielfältiges, etwas, was existiert in verschiedenen Schichten und Daseinsformen. Und das soll die Schöpfung ganz besonders schützenswert machen, weshalb dann im Talmud gesagt wird an der Stelle, dass es ganz besonders lobenswert ist und eine ganz besonders sinnvolle menschliche Beschäftigung, sich einzusetzen dafür, dass die Schöpfung erhalten bleibt und dass es der Natur und den Menschen gut geht und dass es deshalb ganz besonders verwerflich ist im Umkehrschluss, wenn die boshaften Menschen, wie es da heißt, Aspekte der Schöpfung zerstören wollen. Und ich finde, gerade die Stellen, die sich damit beschäftigen, was der Mensch für eine Verantwortung hat, in der Schöpfung immer besonders ansprechend, denn ich glaube, insbesondere nun durch den Klimawandel, Tierquälerei und all die vielen Aspekte, wie der Mensch scheußlich umgeht mit dieser Welt, macht doch diese Texte der Verantwortung des Menschen ganz besonders relevant.
Essentiell für das Verständnis dieses Schöpfergottes ist, dass er aus dem Chaos eine Ordnung herstellt. Er trennt und er verbindet.
Gott erschafft Licht und Dunkelheit dadurch, dass er Licht und Dunkelheit voneinander trennt. Und er trennt Himmel und Erde und Land und Wasser voneinander. Und wir als Menschen, die im Ebenbild von Gott erschaffen sind, versuchen, dieses Prinzip Ordnung zu schaffen, zu imitieren. Und das geschieht unter anderem im Judentum sehr prägnant rituell durch Trennung. Wir trennen die Lebenden von den Toten, wir trennen Wolle von Leinen, wir trennen milchig von fleischig. In der Orthodoxie werden Männer und Frauen im religiösen Bereich, zum Teil auch im öffentlichen Bereich, voneinander getrennt. Und diese rituellen Trennungen sind etwas, was uns im Alltag daran erinnern soll, wie der Schöpfungsakt bei Gott funktioniert, nämlich Ordnung durch die Trennung von Dingen, um uns quasi bewusst zu machen, aus was für Schichten und Bestandteilen die Schöpfung besteht.
Spannend ist auch, sich mal anzuschauen, wie Gott erschafft. Das wird nämlich, wie Rabbiner Levi Uferfilge erläutert, mit ganz unterschiedlichen Worten beschrieben.
Wir haben da Barar, das, was wir erschaffen nennen auf Deutsch, Yatzar, was sich am besten, glaube ich, mit Formen übersetzen lässt und Asar, machen. Und das sind drei unterschiedliche Aspekte, wie geschaffen, wie kreiert, wie gemacht wird. Das Erschaffen ist etwas, was nur Gott macht. Das meint das Erschaffen aus dem Nichts. Wir sprechen da im Hebräischen von Yesh Me'ain, quasi es gibt aus dem Nichts, heißt das so in etwa. Yatzar, das Formen ist eine Gabe, die der Mensch auch bedingt kann, soll heißen, dass man etwas Bestehendes nimmt und zu etwas ganz Neuem formt. Und in der Schöpfungsgeschichte ist so das berühmte Beispiel, wie Adam, der erste Mensch, geformt wird. Der wird ja nicht aus dem Nichts erschaffen, sondern es wird Erde genommen von Gott und daraus ein Mensch geformt und ihm wird der Lebensatem eingehaucht, beziehungsweise seine Seele, und dadurch ist er dann etwas ganz Neues, nämlich ein Mensch. Und in bedingter Form kann der Mensch auch etwas ganz Neues formen, aber in der Hauptsache hat der Mensch die Fähigkeit von Asar, von dem Machen, was weiß ich, wie ein Mensch einen Tisch aus Holz schreinert kann. Aber dadurch, dass der Mensch eben auch auf zwei verschiedene Art und Weisen kreieren kann, ist er ein Partner in der Schöpfung und er ist natürlich auch ein Partner in der Schöpfung, weil wir davon ausgehen, dass Gott nicht nur einmal das ganze Universum erschaffen hat, sondern er kontinuierlich kreiert.
Also ist die Schöpfung, das Erschaffen, kein einheitlicher Prozess, sondern setzt sich aus unterschiedlichen Tätigkeiten zusammen. Spannend ist dabei auch, dass der Mensch über schöpferische Eigenschaften zumindest teilweise ebenso verfügt.
Dieser Schöpfergott, von dem Rabbiner Uferfilge da spricht, wird in den unterschiedlichen Schriften, Talmud, Midrasch, der sogenannten rabbinischen Literatur, außerdem ziemlich klar beschrieben. Und das Bild hat sich immer wieder verändert. Das hat mir Patrick Benjamin Koch erzählt. Er ist Judaistikprofessor in Hamburg.
Ich glaube, gerade im Fall der Schöpfung im Generellen, aber dann auch der Schöpfung des Menschen im Besonderen, kriegen wir in der rabbinischen Literatur zum Beispiel ein sehr klares Bild davon, wie sich die Rabbinen Gott vorgestellt haben. Und da sehen wir klar in Texten, die so auf das 4., 5. Jahrhundert datiert werden, dass wir es mit einem sehr anthropomorph gedachten Gott zu tun haben. Also der Gott hat eine Gestalt, der wird oft dargestellt als eine Art Künstler, der sich künstlerisch betätigt, der hat menschliche Eigenschaften. Die Rabbinen schrecken dafür überhaupt nicht zurück. Dieser abstrakte, philosophische Gott, den sehen wir dann in den mittelalterlichen Texten zum Beispiel, wo die Schöpfung ganz anders ausgelegt wird. Aber wenn wir bei den antiken Texten bleiben, also in der rabbinischen Literatur, da sprechen wir von Literatur, die so vom 2. Jahrhundert bis ins 6., 7. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung entsteht, da finden wir einen sehr menschlichen Gott, wenn man so möchte. Und der wird im Midrasch gleich zu Beginn, in Midrasch Genesis Rabbah zum Beispiel, dargestellt als ein Künstler, der die Welt erschafft mit Hilfe der Tora. Also die Tora spricht und sagt, ich bin das Werkzeug, mit dem Gott die Welt oder den Kosmos erschaffen hat.
Das ist ja schon eine ziemlich einzigartige Vorstellung, dass man quasi in einer heiligen Schrift ein Werkzeug hat. Kann das in der Überzeugung denn nur dieser Schöpfergott, dieser Künstler benutzen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil wenn man den ultimativen Schlüssel hat, diesen Text zu lesen und zu interpretieren, dann kann man ihn auch nutzen, um selbst schöpferisch tätig zu werden. Und das ist genau, was dann die Kabbalisten auch ab dem Mittelalter, also meist ab dem Ende des 12. Jahrhunderts, dann stärker noch im 13. Jahrhundert, beginnen zu tun, dass sie diesen Text so entschlüsseln und sagen, dieser Text beinhaltet eigentlich den Bauplan der Welt. Der Text ist der Bauplan der Welt. Und wenn wir den Text richtig verstehen, dann verstehen wir den Kosmos, dann verstehen wir auch das Göttliche und die göttlichen Sphären. Aber im Umkehrschluss gibt es auch die Kraft, selbst zu schaffen oder zu erschaffen.
Wie ausgeprägt ist denn dieser Wunsch, selbst schöpferisch zu werden? Ist das denn, wenn ich es mal salopp formuliere, ist das denn okay, wenn man da selber tätig würde?
Eigentlich nicht. Also die Antwort ist, man soll sich nicht schöpferisch betätigen. Das ist tatsächlich Gott vorbehalten und deswegen kann man sich dem annähern und man kann sich bestimmtes Wissen aneignen, aber für den Fall, dass man über dieses Wissen verfügt, soll man damit keinen Missbrauch begehen. Also man soll sozusagen es nicht missbrauchen im Sinne, dass man selbst schöpferisch tätig wird, selbst Gott spielt. was man machen soll. Und daher die Idee der Kabbalisten, überhaupt den Text so zu entschlüsseln, ist, das göttliche System in einem bestimmten Einklang zu halten und förderlich auf es einzuwirken.
Bisher haben wir also einen künstlerischen, schöpferischen Gott kennengelernt, der die Welt und den Menschen erschafft.
Und der kontinuierlich kreiert, das Werden und Vergehen, das Trennen und Ordnen, von dem Rabbiner Levi Uferfilge gesprochen hat, ist auch fest verankert in Gebeten und Ritualen.
Im täglichen Gebet, insbesondere bei der Bracha, beim Segensspruch, beim Segenstext, der mit einleitet in das Aufsagen vom Schma Israel, vom Höre Israel, da bedanken wir uns in diesem Segenstext bei Gott dafür, dass er nicht nur einmalig die Welt erschaffen hat, sondern dass seine Schöpfung ein kontinuierlicher Prozess ist, dass Erneuerung der Schöpfung dabei eine Rolle spielt und er weiterhin eine aktive, kreierende Rolle im Universum und in der Welt und im eigenen Leben hat. Ich finde, dass dieser Gedanke davon, wie Gott kontinuierlich weiter erschafft und dass es Erneuerung in der Schöpfung gibt, auch etwas ziemlich Inspirierendes ist. Am prägnantesten kommt das, glaube ich, an Rosh Chodesh am Monatsbeginn und auch bei etwas, was wir Kiddush Levana nennen, die Heiligung des Mondes, so ein Ritual kurz nach dem Monatsbeginn. Also an Kiddush Levana, der Heiligung des Mondes, nehmen wir den zunehmenden Mond in den Blick und interpretieren das als ein Zeichen der Erneuerung der Schöpfung. Wenn wir also immer etwas mehr Licht vom Mond bekommen in dieser Phase des zunehmenden Mondes, das soll uns daran erinnern, wie es auch Monat für Monat Phasen gibt in unserem Kosmos, die einen Einfluss haben auf unser eigenes Sein. Da finde ich, hat das Judentum ein ganz besonderes Verhältnis zu den Phänomenen in der Natur.
Nah an der Natur und damit auch der Schöpfung ist auch der, wie Rabbiner Uferfilge sagt, komplexe hebräische Kalender, der gleichzeitig ein Mond- und ein Sonnenkalender ist.
Auf die Art und Weise nimmt der Kalender ganz besonders intensiv die Phänomene in der Natur in den Blick, die verstanden werden als ein Zeichen der kontinuierlichen Schöpfung. Ein Jahreskreislauf, ein Monatskreislauf bedeutet Erneuerung auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für das eigene menschliche Verständnis, wie eigentlich unsere Welt funktioniert, dass sie nicht irgendwie so ein passiver, unbelebter Gegenstand ist, den wir irgendwie einfach frei formen dürfen und da machen und schalten und walten dürfen, wie wir wollen, sondern dass das ein ziemlich komplexes Getriebe ist, ein enorm komplexer Mechanismus, der auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen Ebenen funktioniert und wir dabei die Rolle haben, dafür zu sorgen, dass wir diese Mechanismen nicht stören, dass wir unseren Teil dafür tun, dass diese Mechanismen ordentlich funktionieren und ja, dass wir tatsächlich so etwas wie die Hüter der Schöpfung sind, die Aufpasser in Sachen Tiere und Pflanzen, die Förster, also nicht irgendwie Jäger, die zerstören und nehmen, keine Beleidigung an Jäger an dieser Stelle, das ist nur so das Bild, sondern Förster, die aufpassen und hegen und pflegen und die verschiedenen Aspekte der Schöpfung auch erhalten.
Das hört sich alles sehr modern an, sehr im Hier und Jetzt.
Ich meine, das Judentum unternimmt es nun schon seit Jahrtausenden, dass wir solche Texte nicht als alt begreifen, sondern als zeitlos. Und dass die große Aufgabe von Rabbinerinnen und Rabbinern insbesondere, aber auch von Jüdinnen und Juden und von Menschen diese Zeitlosigkeit der Texte zu begreifen, indem sie diese Texte immer wieder abklopfen anhand der zeitlichen, räumlichen, politischen, sozialen Begebenheiten, in denen man sich befindet. Das ist etwas, was wir in der Spätantike im Talmud sehen. Das ist etwas, was wir in der Midrasch-Literatur, der Bibelauslegungs- und Bibelkommentarliteratur im Mittelalter sehen. Und ab dem Mittelalter bis ins Hier und Heute begreife ich diese Texte, die dazu da sind, allen Zeiten zu funktionieren, wenn ich sie nur ordentlich ergründe. Und auf die Art und Weise kann man und muss man den Schöpfungstext ins Hier und Heute als einen extrem relevanten Text umsetzen, bei dem es uns nicht darum geht, und ich würde auch immer sagen, im Judentum ging es genau zu keiner Zeit darum, diesen Text wortwörtlich zu verstehen. Er ist eben auch kein naturwissenschaftlicher Bericht und soll uns da genau auch gar nichts beibringen, sondern es ist ein Text, der, zumindest ist das die Bedeutung für das jüdische Volk, uns etwas darüber aussagen soll, wo wir als Menschen und als Juden herkommen und was die Schöpfung für uns als Menschen bedeutet. Also es ist ein anthropologischer Text, wenn man so möchte, und er hat viele Implikationen für jüdische Philosophie, jüdische Ethik und insbesondere auch ein tieferes Verständnis, wie Halacha, wie jüdisches Recht funktioniert. Und ich bin mir sicher, im Islam und Christentum hat es zum Teil ähnliche und zum Teil andere Implikationen.
Wir haben ja vorhin schon über die Erschaffung des Menschen gesprochen. Da gibt es im Judentum im Vergleich zur christlichen Interpretation durchaus Unterschiede.
Zum Beispiel bei der Erzählung, dass Eva aus einer Rippe Adams stammt. Professor Koch sagt dazu:
Da sind wir wieder im Midrash Bereshit Rabbah, also dem großen Midrash zur Genesis. In der Auslegung der zweiten Schöpfungsgeschichte, der berühmten Erzählung, dass zuerst der Mann erschaffen wird, Adam, der dann in einen Schlaf- oder einen Dämmerzustand versetzt wird durch Gott, und Gott entnimmt die Rippe und formt aus dieser Rippe die Frau. Da gibt es eine Auslegung im Midrasch, die sagt, das Wort für Rippe, Zella, bedeutet im Grunde genommen Seite. Und eine Seite kann natürlich ein Teil des männlichen Körpers sein. Aber der Midrasch geht noch viel weiter und sagt, in der ersten Schöpfungsgeschichte beschreibt uns der Text ein androgynes Wesen. Männlich und weiblich schuf er sie. Und dieses androgyne Wesen wird geteilt. Das heißt, dieser Hinweis auf die Seite bedeutet im Grunde genommen, dass Gott ein androgynes Wesen schafft, das diprosopon, also doppelgesichtig ist, und in einem zweiten Akt der Schöpfung dieses Wesen durchschneidet, also durchteilt in der Mitte. Und dann haben wir eben zwei ebenbürtige menschliche Kreationen, die eine weiblich und die andere männlich, im Gegensatz zu dieser Idee, dass die Frau aus dem Mann erschaffen wurde, ne? Und aus einem kleinen Teil des männlichen Körpers erschaffen wurde. Das wäre eine klassische rabbinische Auslegung, die eben mit dieser Doppeldeutigkeit des Begriffes Zella spielt, der einerseits als Rippe verstanden werden kann, aber eben auch ganz generisch als Seite oder Hälfte.
Professor Koch beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit der Kabbala, der Mystik des Judentums. Und da gibt es sehr konkrete Vorstellungen vom Aufbau der Welt, von der Rolle des Menschen darin und von der Beziehung der Menschen zu Gott oder einer göttlichen Sphäre.
Also die jüdischen mystischen Texte, vor allem die kabbalistische Literatur, die im Mittelalter entsteht, legt die Schöpfung insofern nochmal anders aus, dass sie den Bibeltext auf eine bestimmte Art und Weise dekodiert und sagt, wir haben unterschiedliche Bedeutungsebenen. Also hier sehen wir eine Kontinuität, dass eigentlich die Kabbalisten das weiterführen, was schon in der rabbinischen Literatur bei den Rabbinen beginnt. Man sagt, es gibt unterschiedliche Bedeutungsebenen. Der Bibeltext ist der Bauplan der Welt. Es ist alles schon darin enthalten. Man muss nur wissen, wie man diese Information aus diesem Text herausbekommt. Und was die Kabbalisten entwickeln, ist eine neue Auslegungstechnik, die oftmals als symbolische Exegese bezeichnet wird. Also man sagt, ein Wort hat eine bestimmte Bedeutung oder ein Bedeutungsspektrum, aber steht auch symbolisch für was anderes. Und der Schlüssel, um diese Symbolik richtig zu verstehen oder dieses Geheimnis aufzudecken, wie dann oft auch gesagt wird, besteht darin, dass man den Bibeltext durch einen Code liest oder durch ein Weltbild liest, in dem bestimmte göttliche Attribute in den oberen Welten existieren und davon ausgegangen wird, dass der Bibeltext eigentlich gar nicht nur die Geschichte erzählt, die von unserer Welt handelt, sondern kosmische Zusammenhänge beschreibt, die sich innerhalb der Gottheit abspielen. Also das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr abgehoben, aber das ist es auch. Aber die Idee ist, dass zum Beispiel, wenn wir am Anfang den ersten Bibelvers lesen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann können wir verstehen, dass es einen Gott gibt, der erschafft unsere Welt und den Himmel. Aber man kann es eben auch so verstehen, laut den Kabbalisten, dass das den ersten Akt, den ersten schöpferischen Akt Gottes bezeichnet, wie er aus dem Nichts eben in den Raum hinein emaniert und diese sogenannten Sephirot, also diese Attribute, erschafft. Das heißt, in dem Fall spricht der Text auf einer geheimen Bedeutungsebene gar nicht über unsere Welt, sondern über Entstehungsprozesse im Kosmos, die der Erschaffung unserer Welt vorangingen. Also wir befinden uns zeitlich dann noch zu einem viel früheren Zeitpunkt, wenn wir jetzt von der Chronologie ausgehen.
In dieser Interpretation wird also davon ausgegangen, dass die Schöpfungsgeschichte nicht unsere Erde beschreibt, sondern weit früher ansetzt.
Welche Rolle spielt denn der Mensch in einem so gelesenen Schöpfungsgeschehen?
Bestimmte kabbalistische Traditionen würden so weit gehen, dass sie sagen, die Schöpfungsgeschichte des Menschen beschreibt gar nicht uns als menschliche Wesen, sondern beschreibt einen Urmenschen. Und das ist eine kosmische Gestalt. Also Gott erschafft erstmal den Kosmos in Form eines Makrokosmos. Und wir sind der Mikrokosmos dieses Makrokosmos. Das ist im Grunde genommen, was die Kabbalisten sagen. Zuerst werden die 10 Sephirot oder die sephirotischen Welten erschaffen. Und ganz am Ende wird unsere Welt inklusive die Menschen erschaffen. Aber wenn die Rede ist von Adam und von männlich und weiblich, dann ist die Rede von dieser göttlichen Urstruktur, wenn man so möchte, die als Adam bezeichnet wird. Und das vielleicht nochmal auch interessant für die Frage der Übersetzung, weil Übersetzung ist ja auch immer zeitgleich Interpretation. Das Wort, das in der Bibel auftaucht für Mensch, ist Adam. In der deutschen Fassung kennen wir Adam als Eigenname. Ne? Das ist der erste Mensch, der heißt Adam. Laut den Kabbalisten ist das aber kein Eigenname eines Menschen, sondern bezeichnet im Grunde genommen die göttlichen Attribute, die in der oberen Welt existieren, die sowohl männlich als auch weiblich sind.
Gott als Schöpfer, der wie ein Künstler agiert, der dem Menschen die Verantwortung über die Erde mit ihren Pflanzen und Tieren überträgt.
Und ein Text, der immer wieder und immer noch ganz frisch im Kontext der heutigen Zeit gelesen und diskutiert werden kann.
Wir sehen, die Texte der hebräischen Bibel werden im Judentum anders gelesen, anders gedeutet. Es handelt sich um ausgefeilte, über Jahrhunderte entstandene Gedanken, von denen wir in dieser Sendung leider nur einen kleinen Teil darstellen konnten. Also man könnte sagen, die Tür ein wenig öffnen konnten.
Ja, und leider sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Das war Vertikal Horizontal. Heute haben wir uns der Schöpfungsgeschichte oder vielmehr ihre Rezeption im Judentum angenommen.
Diese Sendung kann man wie auch alle anderen Folgen online hören unter ndr.de/info oder bei ARD Sounds. Fragen, Anregungen und Kritik können Sie, könnt ihr uns schreiben. Und zwar unter vertikalhorizontal in einem Wort geschrieben, vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Martina Kothe
und Bita Schaffinier. Tschüss!
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.